1.
Herzlich willkommen zur August-Folge, Ausgabe, okay, zu Chaos im Radio. Heute vorher live für euch aus dem Machbar. mit dabei sind Cyrox.
Hallo.
Knurps.
Moin, moin.
Der Hannes.
Hallo.
Und die Genie.
Hallo, hi. Genie.
Hallo, Genie.
So, wir haben einen bunten Strauß an Themen mitgebracht.
In sommerlich bunte Farben.
Wir haben heute wirklich vorbereitet.
Ja, wir haben da mal was vorbereitet.
Ja.
Das war schmerzhaft.
Ach, wir haben einfach, das war Improvisation zum Stimme aufwärmen, ne?
Heute haben wir ja eine super Sonderfolge.
Genau.
Warum?
Weil wir uns heute fokussiert unterhalten über Kultur im Internet. wir haben festgestellt, Genie hat Wissenslücken, was Internetkultur angeht.
Habe ich.
Hat
erzähl.
Sie? Genie weiß nicht, woher der Begriff Spam kommt.
Woher kommt denn der Begriff Spam, Hannes?
Cyrox, willst du mal ein bisschen mansplainen?
Oh.
Nein. Also für Mansplaining bin ich definitiv der Falsche.
Heißt es nicht Mansplaining, wenn ich es noch nicht weiß?
Weiß ich nicht.
Nee. Also ich glaube, Mansplaining ist diese doch durchaus markante, lästige, nervige Art und Weise.
Ja, aber wenn ich es halt, das ist doch vor allem nervig, wenn ich das selber schon kann und weiß. Und wenn ich es noch nicht weiß, dann ist es doch einfach nur erklären, oder? Und dann ist es wieder okay.
Sonst würden ungefähr, ich glaube, 80% unserer Professoren, nämlich alle männlichen, ständig mansplainen. Die können ja nicht anders.
Ja, vielleicht können sie das ja auch. Okay, interessant. Ich muss das nochmal googeln. Aber bevor wir zu Mansplaining kommen, was ist Spam?
Und warum?
Was ist Spam und warum? Also, Spam ist Dosenfleisch, ja.
Das ist erstmal genau. das Initiale.
Also, so aus Großbritannien so, ne? Ja. Es ist irgendwie so Dosenfleisch, da kann man so, andere kennen Konserven, irgendwie so Obst und Gemüse und irgendwie was Oma irgendwie eingeweckt hat, aber was in Großbritannien irgendwie ein Ding ist oder war, ist halt so, wir haben so haltbares Fleisch im Sinne von haltbar, kommt aus der Dose.
Wer so in den 90er Jahren bei der Bundeswehr war, hat das alles auch hier genießen dürfen.
Mhm.
Ah. Kam dann, sieht aus wie irgendwo zwischen Katzen- und Hundefutter.
Ja, so sehen auch die Dosen aus.
Hat das nicht auch so ein bisschen so eine, also ich weiß nicht, ob das für Spam auch zutrifft, aber das hat doch so ein bisschen so, das, was ich irgendwie so ein bisschen in die Richtung geht, so ein bisschen so eine Fleischwurst-Konsistenz, oder? So
ja, ein bisschen könnte, ja.
So entfernt.
Vegane Fleischwurst.
Es sind Stückchen drin.
So, und jetzt müssen wir irgendwie den Bogen finden, wie daraus unerwünschter E-Mail.
Ich könnte doch mal kurz Mansplaining erklären.
Ja,
ich habe gerade auf Wikipedia geguckt, das ist eigentlich interessant.
Mansplaining.de.
Mansplaining bezeichnet Erklärungen eines Mannes, der davon ausgeht, er wüsste mehr über den Gesprächsgegenstand als die meist weibliche Person, mit der er spricht. Im Englischen halt auch ähnlich. It's what occurs when a man talks condescendingly, ich hoffe, das spricht man so aus, to someone, especially a woman, about something he has incomplete knowledge of, with the mistaken assumption that he knows more about it than the person he's talking to does.
Da ist noch ein
Hint mehr drin. Ja. Ja.
So, also, genau. Aber wie sind wir denn jetzt zum Spam gekommen?
Fleisch. Keine Ahnung.
Über Monty Python, glaube ich.
Ja. Die haben nämlich den ich vorhin in der Vorbereitung eingespielt habe, einen Sketch über Spam gemacht, wo Spam überall drin war.
Noch ein fieses Detail, ich sehe es gerade, Spam ist eine Abkürzung für Spiced Ham.
Stimmt.
Oh.
Boah. Bei mir hat sich auch gerade knallend eine Kulturlücke geschlossen.
Ja. Genau, also man muss sich das so ein bisschen vorstellen. Also am besten guckt man sich diesen Monty Python Sketch, der da, glaube ich, tatsächlich Spam heißt, am besten an. Und man wird feststellen, Menschen begeben sich in ein Lokal, möchten etwas essen und tatsächlich alles besitzt nur, also in jedem Gericht ist Spam drin. Selbst wenn man keinen Spam haben will, ja, dann gibt es nur Gerichte, die zumindest nur wenig Spam enthalten.
Mhm. Ja. Genau, Spam sind immer dabei.
Ja, und das endet tatsächlich in einer sehr schönen großen Farce, in einem sehr schönen großen, Bühnenbild auf jeden Fall. Es ist durchaus sehenswert und weil da sehr viel Spam drin vorkommt und weil das sehr nervig ist, was da so passiert und dass da überall Spam drin ist, im Übermaß. Davon abgeleitet kam dann tatsächlich der Begriff Spam dann irgendwie zu den Mails.
Das ist ein bisschen wie mit dem Video zu Cyber, wo inflationär Cyber drin vorkommt. In dem Fall kam halt inflationär Spam.
Ja.
So, und dann die andere Kulturlücke, die vielleicht nicht ganz so groß ist, aber trotzdem auch vorhanden.
Ich glaube, das ist aber in dem Fall auch alters-generationsbedingt.
Das kann sein, aber es ist schon, ja. Ich kann empfehlen das Buch Hackers von, heißt das Steve Levy? Levi? Hackers? Heißt das überhaupt Hackers? Habe ich überredet? Ja, Hackers, das heißt Heroes of the Computer Revolution. Und da gibt es ganz viel so Hackerkultur. Steven Levy. Und da kommt das, meine ich, auch mit drin vor, als einer dieser, naja, als halt ein kleiner Meilenstein, nämlich einer der, oder der erste Trojaner. Also ein Stück Software, was erstmal grundsätzlich zur Fernsteuerung von Rechnern auf alle möglichen und unmöglichen Arten vorgesehen war. Mhm. Und das hatte halt Funktionalitäten wie, ich kann jetzt mal das Mikro anschalten, ohne dass derjenige das mitbekommt, dessen Rechner mache ich da gerade Steuer und so. Das sind alles so Sachen, die hat man wirklich nur gebraucht, um andere Leute auszuspionieren, ohne dass sie es wissen.
Also ich glaube, es war nicht der erste Trojaner. Also ich bin ein alter Sack, ich habe da schon gelebt. Aber der erste, der so auf Windows-Systemen in the wild und in, ich sag mal, in großen Mengen und für den Otto-Normalverbraucher verfügbar war.
Genau, also so ein Meilenstein.
Also ich genau. Als und ich glaub, ein ganz normaler Mensch halt auch mal lustig ausprobiert habe im Fachschaftsrat.
Genau, du konntest ohne Programmierkenntnisse das Ding einfach irgendwo reinpacken und halt dann hat das irgendwie dein Opfer versehentlich installiert und dann hattest du ziemlich volle Kontrolle über den.
Ich glaube, das ging auch teilweise ohne, dass das Opfer da was installiert hat. Das ging auch teilweise wirklich so aus der Ferne mit Remote Code Execution und so fiesen Dingen.
Ah ja, also genau, bevor das alles irgendwie, bevor es sowas also, wie regelmäßige Patches und Security Fixes gab und so.
Die kamen dann danach auf.
Genau. So, also, und dieses Stück Software hieß Back Orifice. Und die Hackergruppe dazu oder die Programmierertruppe, wie auch mal man das damals genannt hat, hießen The Cult of the Dead Cow.
Genau. Und die gibt es offensichtlich immer noch.
Die gibt es immer noch. Die haben einen Wikipedia-Eintrag.
Also, ja. 1984 gegründet, haben einen Wikipedia-Eintrag, genau, richtig. Und haben jetzt einen Heise-Artikel.
Ganz kurz, Moment, bevor du zu diesem Heise-Artikel kommst, wollte ich nur kurz erwähnen, also ich bin damals auch irgendwie über die Berichterstattung zu Back Orifice gestolpert und was für mich halt bis heute irgendwie im Hinterkopf geblieben ist, was ich damit verbinde aus diesem Artikel, den ich da gelesen habe, ist halt so, da ist jemand, der ist irgendwo in der Ferne und der kann mit diesem Back Orifice, kann der halt dafür sorgen, dass dein CD-Laufwerk aufgeht.
Ja, dass dein Cola-Dosenständer aktiviert wird.
Ja, exakt.
Und so
runterfahren. Für manche, aber kann ich den auch für Pepsi verwenden?
Nur für Fritz Cola.
Okay. Ich hatte übrigens mal, ich hab ein Stück Software geschrieben vor vielen Jahren als Teil meiner Promotion, den Lunchinator. Der war dafür da, den Kollegen in den Nachbarbüros Bescheid zu geben, dass wir jetzt zum Essen gehen.
Ach, du warst es?
Ich war das. Nee, ich war das und der hat auch dieses komische Ding, was da in allen anderen Workstations noch drin war, aber im Jahr 2011, 12 schon keine Verwendung mehr hatte, benutzt, um Menschen darauf hinzuweisen, dass es zum Essen geht. Es ging nämlich das CD-ROM-Laufwerk auf. Und damals, oder DVD, damals habe ich gelernt, dass man als Programmierer eine Haftpflichtversicherung braucht, weil jemand sein Headset mit Kabel oben auf dem Tisch liegen hatte. In dem Headset drin stand eine Tasse mit Kaffee. Und dann ging das CD-ROM-Laufwerk auf, hat an dem Headset gezogen und die Tasse Kaffee ist auf die Workstation gefallen.
Kannst du dich nicht ausdenken.
Doch, habe ich mir gerade ausgedacht. Nee, ist wirklich passiert. Genau, ist glücklicherweise nichts kaputt gegangen, aber ich habe gedacht, huch, das hätte teuer werden können.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich da liable bin. Stimmt, keine Lizenzvereinbarung drin. Naja, wofür man DVD-Laufwerke so gebraucht hat. Okay, Back Orifice Spam haben wir.
Genau. Und ihr wolltet jetzt zu was der Cult of the Dead Cow, was die Hackergruppe als Neuestes so gemacht haben.
Ja, genau. Also die gibt es tatsächlich offensichtlich immer noch. Und ich hatte es vorhin gedeutet, machen jetzt auf Open Source. Die veröffentlichen ein Open Source Verschlüsselungsframework.
Okay.
Ich bin gespannt. Fan von Open Source bin ich ja. Verschlüsselungsframework habe ich bisher noch nicht gebraucht.
Mhm.
Ich hatte mal mit Studierenden so einen kleinen Spaß gemacht mit SSH-Keys, RSA-Verschlüsselung, so mit Kommandozeilen zu testen, aber das war es dann auch schon.
Mhm.
Ja. Weiß nicht. Ist das dann Futter für Script-Kiddies?
kommt drauf an, was sie da planen mit ihrem Verschlüsselungsframework. Also das kann ja, also Verschlüsselung ist ja vieles, ja. Also irgendwas mit Kryptographie ist ja, das kann ja vieles bedeuten. Deswegen okay.
Naja, also spannender Satz. Der Grundgedanke des Projekts ist der Traum von einem freien Internet, für dessen Nutzung niemand mit seinen privaten Daten bezahlen muss. Okay, da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken.
Ja.
Gut. Das war der Cult of the Dead Cow. Mhm. Von den Kühen zu den Katzen. Ja. Wer hat das da reingetragen?
Ah, das war ich. Ist mir aufgefallen, dass normalerweise das Internet ja für pornöses Zeug vor ein paar Tagen ist es mal wieder mit anderen Dingen geflutet worden, mit Katzenbildern.
Mhm.
Warum nur? Am 8.8., also vor ein paar Tagen, war Weltkatzentag. Müssen wir nächstes Jahr mal im Voraus ankündigen, dass demnächst Weltkatzentag sein wird, um das sinnvoll zu zelebrieren und nicht so im Nachhinein als
Welthandtuchtag durchgeben. Das ja. Weltkatzentag. So, das ist also der 8.8. Hier ist Servicemeldung für alle Zuhöreris.
8.8. Es kommt der Weltkatzentag.
8.8.
War schon so. Nächstes Jahr.
Nächstes Jahr. Ja, gut. Mensch, wir sind derzeit ein Jahr voraus.
Ja.
Dann von wegen ein Jahr voraus, zurück in die Zukunft. Wir leben in einer Zeit, in der kleine KI-Menschen miteinander Homunkuli, wie sie Goethe genannt hätte. Ich weiß, ist das die Mehrzahl von Homunculus?
Mit Sicherheit.
Gottes Willen.
Ich hatte kein solches fremdsprachlich.
Deutsch.
Du hattest nicht Goethe?
Du hattest Goethe, Adi. Ja, doch, wir hatten Goethe und wir hatten auch die Sache mit dem Homunculus, aber...
Ja, wie auch immer. Also es gibt jetzt ein kleines Projekt, Smallville heißt es, und ich fand das heute ganz interessant, ist mir so über den Weg gelaufen. Da hat also jemand, eine Forschergruppe, ein paar Sprachmodelle miteinander reden lassen.
Mhm.
Also da wird eine kleine Welt simuliert, in der dann 20 Sprachmodelle miteinander reden. Die haben so ein bisschen so einen menschlichen Ablauf gekriegt. Also die müssen halt morgens irgendwie aufstehen und aufs Klo gehen und keine Ahnung. Und dann reden die miteinander und verlieben sich ineinander und es ist aber alles KI.
Auch schön.
Genau, den Link packen wir in die Shownotes. Das können unsere Radio-Höris jetzt gar nicht mitschneiden.
Das sieht von der Grafik her so ein bisschen aus wie Work Adventure.
Also genau, wobei die Grafik nicht wirklich zu dem Projekt dazugehört. Das ist wohl alles textbasiert.
Ja.
Aber man kann sich vermutlich da irgendwie so ein Work Adventure
aufbasteln. Geht so ein bisschen in die Richtung dessen, was ich immer in der Uni sage. Mensch, demnächst Professoren machen ihre Übungsaufgaben und Prüfungsaufgaben mit ChatGPT. Die Studierenden beantworten die Fragen mit ChatGPT. Das heißt, am Ende ChatGPT beschäftigt sich mit sich selbst und wir können alle auf die Insel fahren und die Dörner auf den Bauch scheinen lassen.
So.
Nein.
Oh.
Genau.
Sagt der Bundesfinanzminister.
Wo ich gerade auf den Link geklickt habe. Dieses Logo.
Achso, Moment. Ja, ich wollte auch gerade sagen, gibt's da auch einen Link, der nicht auf X führt, auf diesen Post
von X? Ich wollte ja eigentlich, kann man nicht Nitter? Nitter.com ist doch, glaube ich, ich mache das mal hier.
Also, ja. Also, genau, Klammer auf, wir X'en ja jetzt, wir tweeten nicht mehr.
Nee, also ja, mit dem Move haben sie mich dann auch verloren. Also ich bin raus.
Ja. Also vielleicht müssen wir das gar nicht so breit ausweiten. Nee, ich glaube, wir haben in der letzten Sendung schon ganz viel über so Twitter gesprochen. Das müssen wir jetzt nicht mehr machen, weil Twitter gibt es ja jetzt nicht mehr. Das heißt, jetzt X hat der Elon beschlossen und jetzt können wir alles X'en. Und
genau. Und X'en wir den Account halt auch, ne?
Das ist dann X-Twitter, X-Plattform, X.
Also für mich hört sich das, also für mich klingt das ja wie Schlumpfen.
Ich habe halt immer was anderes im Kopf, wenn jemand sagt, X'en? Jim, wie heißt er? Schrieb Dr. Jim Fan auf X. Und ich denke immer so, was, die nehmen erst Ecstasy und danach schreiben sie Posts?
Okay.
Ja, das ist so meine Assoziation.
Whatever floats your boat.
Aber ja, ich finde das sehr gut, dass ihr jetzt alle wieder aus dieser Welt rauskommt und mich besucht.
Da drüben.
In der echten Welt. Gut, und dann von wegen echte Welt.
Ja, die wird jetzt auch
abgebildet. Also Moment, das ist ja alles echt. Das ist nur, das eine ist der Meat Space und das andere ist der digitale Space. Also das ist schon, das ist ja alles echt. So von wegen Real Life ist ja Quatsch.
Ja.
Also.
Ein Geräusch.
Was ist das?
Ein Bremsen dazu? Das ist draußen, oder?
Das ist der Bahnhof.
Ich glaube, das ist ein Zug.
Oh, müssen wir jetzt alle evakuiert werden?
Nee. Hoffentlich nicht.
Das ist, glaube ich, ganz normal. Findet regelmäßig statt.
Oh.
Nein.
ich habe den Eindruck, da hat heute jemand ein besonderes Soundfile gefunden und er wird es auch einsetzen.
Also können wir jetzt mal hier beschreiben, was im Meetspace abgeht. Google
fotografiert,
aber ich habe den
da. Google fotografiert das Meetspace in Paywall. Für den digitalen Space. Ach so, stimmt. Nee, ja. In dem Paywall-Ding steht im Prinzip zusammengefasst, es gab ja vor 15 Jahren dieses Ereignis, wo Google mal Street View-Fotos machen wollte und durch Europa gefahren ist und nicht nur, weltweit Bilder gemacht hat, wo danach Deutschland ein weißer Fleck in dieser Landkarte war, weil es ganz viel Protest gab.
Und das kann ja wohl nicht sein, dass da Google vorbeikommt und mein Haus abfotografiert.
Mhm. Ja. In dem Artikel wird auch ein bisschen darauf eingegangen, woher und wer so das erste gallische Dorf war, das diesen Protest gestartet hat. Mhm. Aber es findet wieder statt. In dem Juli oder so gab es eine Ankündigung übrigens, wir fahren mal wieder rum. Mhm. Und es gibt keinen Protest. Hm. Und die Datenschützer von damals sagen, ja, damals hat sich ein bisschen was bewegt und wir haben ja jetzt andere Datenschutzregelungen und ja, eigentlich.
Das ist ja eigentlich auch so praktisch.
War das eigentlich erst, ich kann mich da nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß noch, dass das gegen 2000, das muss auch so 10, 11 rum gewesen sein. Acht schon. Ach so, und dann war 10, 11 das mit den verpixelten Häuserfassaden. Ja. Also zuerst war ganz weiß und dann hat man verpixelte Häuser. Okay.
Genau. Ich glaube andersrum sogar. Erst hatten wir verpixelte Häuser und irgendwann 2015 haben sie es dann ganz eingestellt und gesagt, dann ist Deutschland halt nicht mit drin.
Ach, bei uns gab es keinen Street View. Sieht man mal, wie viel ich das benutzt habe. Ja, natürlich nicht mal mitgekriegt.
Also ich habe es manchmal und ich glaube, das war der Datenstand von 2015 war dann noch drin, aber wurde nicht mehr aktualisiert und ist einfach halt vor sich hingedümpelt. Und
ja, ich meine, es wurde ja seitdem schon einiges gebaut, ne?
Genau. Zum einen wurde einiges gebaut, zum anderen sind auch andere gefahren. Ich glaube, Apple ist auch schon mal rumgefahren für, wie ist der bei Apple?
Ja, Maps.
Auch so ein. Ja, nee, das hat noch einen speziellen Namen.
Ja, du hast Maps echt
drin. Ich habe mich dann.
Karten.
Ich habe es auch festgestellt und mal geguckt. Oh ja, stimmt, das gibt es ja wirklich.
Wobei, tatsächlich, also ich sag mal so, Potsdam wurde 2022 wohl aufgenommen, wenn ich mir das hier so anschaue.
Im Winter?
Im Januar Regen? 22.
Ja. Also bei Potsdam ist es ja auch so, wenn du lange noch wartest. Dann wird ja das von später weggerissen und das alte wieder aufgebaut.
Ha, du meinst, wir sehen demnächst Potsdam von 1700 noch was?
Genau, in der historischen Fassade von 1999.
Nur echt mit Sichtachsen.
Ja, schauen wir mal. Gut, also es wird neue Bilder geben, 2023. Mhm. Was haben wir noch?
Zur Forschung.
Die, genau, stimmt.
Warst du das auch?
Hast du richtig recherchiert? Was wurde denn diesmal zerforscht?
Feuerwehrautos.
Was?
Feuerwehrautos wurden nicht zerforscht, sondern
beforscht.
Die haben mal wieder ihre Daten halt so in die Weltgeschichte geblasen. Und
aber welche Daten? Ich dachte, Feuerwehrautos löschen Brände und fahren.
Feuerwehren haben so ein Flottenmanagement, manchmal, also nicht alle und nicht zentralisiert, aber manchmal gibt es das, dass die wissen wollen, wo ist denn das Auto gerade? Wir haben dann dort einen Einsatz und das Auto, wo ist es denn jetzt eigentlich gerade wieder abgeblieben? Und
ja.
Und je nach Leitstelle gibt es eben, ja, natürlich möchten Leitstelle wissen, wo ist mein Auto gerade.
Mhm.
Ja. Und dafür gibt es von einem Feuerwehrautoausstatter, ich glaube, der Name ist inzwischen hinlänglich öffentlich, sodass man das auch mal.
Ich glaube, da stand irgendwo was von Rosenbauer.
Ja, Rosenbauer. Mhm. So ein Ding, so ein kleines Steckerchen, konnte man in das Auto reinstecken mit einem QR-Code drauf und dann konnte man den QR-Code scannen und konnte gucken, wo ist denn das Auto gerade. Und einer von diesen QR-Codes hat sich auf eine größere Internetplattform, ich glaube Instagram,
verirrt.
Okay. Was, Menschen stellen Bilder hoch. Ja.
Und halt der Menschen haben hochauflösende Kameras,
die dann ermöglichen, dass man diesen QR-Code in Instagram auch noch lesen kann. Und wenn man dann mit den Daten, die da drin so stehen, in dem QR-Code, ohne irgendwelche Passwörter zu brechen, ein bisschen rummodifiziert, dann kriegt man halt das nächste Feuerwehrauto und das übernächste und das überübernächste. Und das waren dann am Ende so 4.300 Stück weltweit.
Oh, also auch Betriebsfeuerwehren dabei. Mhm.
Und das ist so ein, ja, das ist halt so ein ganz klassischer, so ein Datenleck. Wo man als Hersteller dann sagt, ach du Schande. Ist irgendwie doof. Und dann ruft jemand an von zur Forschung und dann könnte man als Hersteller sagen, oh ja, ist doof. Wir machen mal Responsible Disclosure und machen mal so ein Verfahren, so ein Prozess, der hinlänglich eigentlich überall bekannt sein sollte bei Menschen.
Im Sinne
und wenn
von
nicht,
so
dann ist er dokumentiert und dann gibt es Videos von MediaCCC, ich glaube von, was war's? Ach so, irgend so ein RC3 gab es ein schönes Video, wo auch nochmal erklärt wird, wie ein Responsible Disclosure so funktionieren könnte. Und dann kann man, also, man kann es auch anders machen. Man kann
also kurzer Abriss ist ja quasi so, man gibt dem Hersteller Gelegenheit, das Problem zu beheben.
Genau.
In angemessener Zeit. Und wenn er das nicht behebt, dann kann man damit auch an die Öffentlichkeit gehen. Grundsätzlich, also sehr verkürzt dargestellt. Ne? Gibt noch ein paar Sachen zu beachten und gibt dann auch ein paar Hersteller, die, wenn man dann an die Öffentlichkeit geht, dann mit Anwälten und sowas drohen. Aber dafür gibt es ja dann diesen Vortrag, den man sich da mal anschauen kann, um nochmal in der Tiefe zu erfahren, wie ist das eigentlich mit der sogenannten Responsible Disclosure.
Genau. Kann man sich auch als Hersteller angucken, um mal zu wissen, wie man dann reagieren kann, wenn da jemand anruft und sagt, übrigens, ich habe da
was gefunden.
Ja. Genau. Ghosten ist jedenfalls keine gute Idee.
Einfach so wegignorieren?
Ja. Gut. Also, das. Kurzmeldung.
Ja, aber wurde das denn jetzt behoben oder?
Ja, ja, also die, man kann jetzt auf Instagram gehen und die Schnittstelle, die da auf dem QR-Code ist, ist zu. Ob jetzt das Problem insgesamt großgalaktisch gelöst ist, wird die Berichterstattung der nächsten Tage und Wochen zeigen.
Okay. Oh ja. Ja.
Verrückt.
Mhm. Gut. Und das ist, ja.
Dann also es war an der Stelle sehr responsible von Zerforschung, dass die schon mal erst dann veröffentlicht hatten, nachdem es geschlossen war.
Mhm. Und nicht. Und der Artikel wurde am Katzentag veröffentlicht, offenbar.
Ja, jedenfalls steht in dieser Meldung von zerforschung.org noch viel mehr.
Ja, die ist immer wieder schön zu lesen.
Gut, dann machen wir doch das ein bisschen Musik.
Ja.
Spaßbehaftete Wissenschaft.
Man hört uns gerade hier im Freien Radio Potsdam. Chaos im Radio sind wir, wenn man am Chaos hört. Und daran, dass wir im Radio sind. Man hört uns hier jeden zweiten Montag im Monat von 21 bis 22 Uhr noch auf UKW, solange es das noch gibt, 90,7 MHz in Potsdam und auf 88,4 MHz in Berlin oder landesweit, wenn der Empfang reicht, bei DAB Plus auf einem Sender, der da immer noch heißt FR-BB und 24-3. als weiß Radio. Genau, außerdem gibt es Folgen von Arno dazu mal auf radio.ccc-p.org und wenn ihr das hier in einer Folge von radio.ccc-p.org hört, dann heißt das, wir haben wieder ganz was hochgeladen.
Viel hochgeladen.
Und Cyrox mag das immer nicht, wenn ich das so betone. Das schmerzt ihn sehr. So, und wenn euch das auch schmerzt, dann schreibt uns doch an radio.ccc-p.org eine E-Mail. Oder den anderen Eintrag gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch Mastodon. Und da könnt ihr uns erreichen. Oder @cccp@chaos.social. Genau. Und wir spielen jetzt wie immer lizenzfrei, nicht lizenzfreie Musik, sondern Creative Commons Musik aus dem Free Music Archive. Und zwar haben wir hier schon öfter gehört, Scott Holmes Music heißt The Artist und the title is Storybook. Wir hören uns gleich wieder. Nicht. Ausgesucht. Ich war's. Ja. Entschuldigung, willkommen zurück bei Chaos im Radio. Ich habe gerade schon erklärt, wo und wie und warum ihr uns hört. Deswegen reden wir jetzt wieder über Themen.
Themen?
Cyrox, was ja, ist denn unser
reden,
Thema?
Ja, wir reden über Themen. Heiße das Luft. Ist völlig korrekt. Heiße Luft?
Nee. Mhm. Über Wolken, dachte ich.
Wolken.
Also heiße Luft und so und dann Wasser, Dampf. Dann kommt Dampf und dann kommen Wolken raus.
Und so wie war das eigentlich mit dem Urknall und der Weltentstehung? Ja, nein. Nee, wir dachten tatsächlich mal, wir reden mal über die Cloud. Mhm. Alle reden darüber, vielleicht wissen ja einige von euch da draußen noch gar nicht, was das ist, weil ja, das ist ja häufiger mal so, dass da irgendwie Begriffe rumschwirren und irgendwann haben wir das alle mal irgendwie zum ersten Mal gehört. Und deswegen wollten wir heute mal auch noch ein bisschen über Cloud Computing sprechen, was das ist, was das kann, was das tut, was es vielleicht auch nicht ist, um das einfach mal so ein bisschen zu beleuchten. Genau, insofern, was ist denn eure erste Assoziation mit Cloud Computing?
Meine erste Assoziation ist immer, there is no cloud, only other people's Computers hieß es, glaube ich. Das, da gibt es T-Shirts und alles andere, was draufsteht.
Die hätte ich jetzt auch, die Assoziation. Ja,
das ist, na klar, das geht halt auch so im Chaos rum. Ich glaube, das ist auch wie noch ein anderer Begriff, den wir nachher besprechen werden. Ist das, glaube ich, auch wichtig zu wissen. Es hat ein paar Implikationen, aber wir sagen halt erstmal so, ja, wenn ich was in die Cloud hochlade, heißt das einfach nur, ich lade es irgendwo hin, wo jemand ganz viele Server stehen hat. Ja. Und ganz schön ja der Begriff Own Cloud, den sich damals
Warte ganz kurz, lass uns vielleicht mal so ein bisschen historisch anfangen. Vielleicht ist das gar nicht.
Noch Historie.
Ja. noch ein bisschen mehr Historie, weil ich meine letztendlich, wo sind wir irgendwann mal gestartet? Als das losging mit diesen Computern, da hatte ja noch nicht jeder so wie jetzt fast heute einen eigenen Rechner, einen eigenen Laptop oder sonst was, sondern das fing ja erstmal an den Universitäten. Oder da dann
so einen großen Raum, wo ein Computer drin war
und den dann gefüllt hat. Oder der Großrechner stand mit dem entsprechenden Namen oder auch Mainframe genannt, der dann irgendwie tolle Dinge konnte, wo man dann sich irgendwie noch
addieren.
Addieren zum Beispiel, ja. Wo man sich dann absprechen musste, wann man den benutzen kann, weil konnten halt nicht alle gleichzeitig. Und genau, wurde an Universitäten genutzt für wissenschaftliche oder ingenieurshafte Berechnungen beispielsweise. In den Firmen dann halt für so Buchhaltung, auch so Lohnbuchhaltung teilweise. Oder halt auch dafür, für entsprechende Berechnungen.
Beim Militär für Dinge, die keiner wissen durfte.
Ja, natürlich, klar. Also auch sowas wie, war ja auch in der Zeit des Kalten Krieges die ganzen Raumfahrtprogramme beispielsweise. Und auch da muss man natürlich irgendwelche Bahnen vorher berechnen. Und das braucht einfach viel Rechenpower, wenn man das jetzt nicht händisch machen will, was es natürlich vorher auch gab. Ja? Der Begriff Computer kommt ja auch von den Human Computers die das tatsächlich selber berechnet haben. Und dann kam halt dieser Großrechner und er hat dann tolle Dinge getan, aber auch viel Raum ausgefüllt. Dann wurde das alles ein bisschen kleiner und dann konnte man das irgendwie besser benutzen. Dann gab es irgendwie den
Papa mal mit nach Hause gebracht.
Genau, dann gab es die Heimrechner und so ist es dann eigentlich mittlerweile mit Hilfe unserer Smartphones mittlerweile für alle möglich geworden grundsätzlich. Und dann fing man halt irgendwie an, okay, jetzt haben wir auch dieses Internet noch dazu, auch das hat sich ja natürlich erstmal entwickelt, aus dem ARPANET ursprünglich. Und dann fing man irgendwann an zu sagen, okay, wir können jetzt hier Dienste betreiben im Internet, um euch die abzunehmen.
Und vielleicht, wenn wir in dem historischen Abschnitt sind, damals waren Internetverbindungen auch größtenteils noch symmetrisch. Ne? Das heißt genauso, also was wir heute wissen, das glaube ich recht viele, dass man mehr schneller runterladen kann als hochladen. So Modem und ISDN waren häufig symmetrisch, also gerade ISDN.
In beide Richtungen gleich schnell.
64 Kilobyte pro Sekunde in beide Richtungen.
Das ist schon ISDN.
Das ist ISDN, genau.
Modem ging nur bis 56K genau,
meistens. Aber war das symmetrisch eigentlich?
Ja, ja.
Ja, war auch symmetrisch. Auch. So, und das heißt, es war völlig egal, ob man jetzt irgendwo was runtergeladen hat oder ob irgendwo anders etwas von jemandem sich von jemandem hat runterladen lassen. Na, Sie wissen schon. Mhm. Also im Prinzip konnte man genauso gut einen Dienst betreiben, wie man einfach Dienste benutzen konnte.
Ja, wobei das Betreiben schon noch mal ein bisschen, also gerade zu der Zeit, wesentlich komplexer war als das Benutzen.
Ja, ja, ja. Aber halt auch mit weniger Anforderungen. Ne? Mhm. Also so denn diese ganze Geschichte mit hier, ich werde hier gehackt und so, das war noch nicht so.
Es war auch symmetrisch, würde ich mal sagen.
Also auch symmetrisch. auch so dieses typische hier Passwort eingeben und das Passwort stand dabei im Quelltext der HTML-Seite oder im JavaScript-Quelltext. Also das war nicht doch unüblich. Relativ üblich.
Ja.
Und ich muss sofort dran denken, das StudiVZ, wer kennt es nicht?
Also du meinst
dieser Facebook-Klon in Deutschland, der lief sehr lange tatsächlich bei irgendwie dem Hauptentwickler im Schlafzimmer an der DSL-Leitung.
Okay.
Ja, also genau, so dieser dezentrale Ansatz, der war in den frühen Zeiten des Internets sehr üblich und es gab eigentlich keine große Unterscheidung zwischen ich bin ein Teilnehmer in diesem Netzwerk im Sinne von ich konsumiere nur und ich gebe. Das hat sich erst mit der Zeit rausgestellt.
Ja. Ja, und genau, man hat dann irgendwie Webseiten gebaut. Es gab natürlich, gibt ja nicht nur Webseiten, gibt natürlich auch so Dinge wie E-Mail, die gehören ja auch letztendlich zum Internet dazu.
Dezentral. Das sind auch wieder dezentral.
Ist auch dezentral, genau. Und es ist ja letztendlich auch ein Internetdienst, wenn man so will. Mhm. Genau. Aber
das Usenet gab's.
Das Usenet, genau, das ist zum Beispiel eine Sache, eine Entwicklung, die ich nie so mitbekommen habe. Auch nicht seit, nachdem das. Mhm. Egal, müssen wir jetzt vielleicht gar nicht
da müssen wir nicht abbiegen.
Müssen wir gar nicht so ins Detail gehen an der Stelle. Und natürlich gab es alle möglichen Online-Dienste, gerade zu Zeiten von AOL und Co. Aber wo Cloud Computing letztendlich irgendwie anfängt, ist ja, hey, du brauchst jetzt nicht mehr einen eigenen, also entweder irgendwo unter deinem Nachttisch oder in deiner Abstellkammer einen Rechner dir hinstellen oder irgendwo in einem großen Rechenzentrum dir ein oder mehrere Server anmieten, sondern es gibt da irgendwo einen Anbieter, wo du sagen kannst, ich hätte gerne 5 Server, ja? Und auf Knopfdruck hast du die, kannst die benutzen. Ja, nee, skeptische Blicke.
Also das gab es dazwischen aber auch und wurde nicht Cloud Computing genannt. Man konnte immer schon Server mieten und hosten lassen und so weiter.
Man also hat halt Blech bekommen dann, ne?
Ja.
Also ich glaube, das war so eine Parallelentwicklung. Wenn man sich Server gemietet hat, dann hat man in der Regel sich einen Stellplatz inklusive dem Rechner gemietet und
der da drin stand.
Und den Anschluss ans Internet, ja. No. Das stimmt. Das gab's schon zu einer Zeit, bevor man das
Cloud genannt hat. Ja.
Hat man sich einen Server gemietet.
Ja, nee, genau. Ja.
Das kam da so verschiedene Sachen zusammen. Also einmal das und dann kam, glaube ich, Virtualisierung noch als Grundlage dazu.
Das war, glaube ich, so der Startschuss, ja.
Mhm. Ja, ihr habt insofern recht, es war vielleicht ein bisschen unscharf formuliert, stimmt schon. Genau, also als es dann darum ging, okay, ich möchte jetzt irgendwie 5 Server auf Knopfdruck haben und zwar jetzt und nicht irgendwie.
Ja, nicht wenn
ich möchte erstmal beim Hoster anrufen, sagen, hier, mach mal einen Vertrag, stell mal bitte einen Server in das Rack rein für mich, ich möchte ihn mal mieten in 3 Wochen.
Ja. So. Genau, also und natürlich auch die Bezahlung, die dann halt monatlich war, mit vielleicht noch einem, weiß nicht, Basisbetrag, den man einmal am Anfang zahlen musste oder so. Stimmt, das kam dann erst nach der Virtualisierung oder mit der Virtualisierung, dass man wirklich klicken konnte, die sofort hatte und nach einer Stunde hat man sie wieder weggemacht.
Also glaube ich, und korrigiere mich gerne, wenn ich jetzt in die falsche Richtung laufe, dieser Begriff Cloud Computing kommt so aus der Zeit, wo man davon übergegangen ist, dass eine Firma ihr eigenes Rechenzentrum hat, es gibt Dienstanbieter, die haben ein Rechenzentrum ohne eine Firma und verkaufen einfach Stückchen von diesem Rechenzentrum an Firmen. Das war, glaube ich, so der Start von Cloud Computing, oder?
Ja, das genau, das ist genau. Davor gab es noch irgendwie, was das nennt sich, ich glaube, Mesh Computing war dann damals noch vorher der Begriff. So, das vor allem so gerade so an Universitäten, glaube ich, so ein bisschen so dieses verteiltes Rechnen generell.
Genau, ja. Das, glaube ich, ist Cloud Computing halt spezifisch nicht. Weil das verteilte Rechnen heißt ja, ich habe eine Aufgabe, ein Programm, das auf verschiedenen CPUs in verschiedenen Räumen auf verschiedenen Rechnern in dem Rechenzentrum läuft. Und das ist es ja gerade nicht, weil wenn ich Cloud Computing heute mache, dann kriege ich eine oder zwei oder drei CPUs, aber im Prinzip wie wenn ich einzelne CPUs irgendwie in einem Rechner drin habe. Dieses vernetzte Rechnen, dass die dann zusammenarbeiten und die eine rechnet ein Paket, die andere rechnet das zweite Paket, das wird dann zwischendrin mit Nachrichten zwischen den zwei CPUs ausgetauscht und das Ergebnis zusammengefasst und kommt als ein Ergebnis raus. Das war wieder, wie heißt es, MPI, Message Passing Interface. Und das ist die Rechenleistung von mehreren CPUs zusammenfassen und das spezifisch ist Cloud Computing eben nicht.
Die Sache mit der Cloud, wo dann die Wolke kommt, ist ja so, also das ist ja auch letztendlich auch so ein bisschen so ein Marketingbegriff.
Haben wir ja recherchiert, wer es erfunden hat?
Wer hat es
erfunden? Also was ja viele Leute, wenn ich mich heute mit Leuten da halte, die nicht in der IT arbeiten, aber so irgendwie doch relativ gutes Basiswissen haben, die wissen ja häufig nicht, dass Amazon der größte, wahrscheinlich immer noch nach Nutzung, der größte Cloud-Betreiber ist. Und das ging ja im Wesentlichen damit los, dass Amazon als eine der größten kommerziellen Webseiten sehr stark darauf optimieren musste, dass zu Weihnachten alles klappt. Weihnachten wurde viel verkauft. Das heißt, Amazon hat Rechenzentren aufgebaut, die Last zu Weihnachten abfangen können und den ganzen Rest des Jahres bis auf, na, so Black Friday und sowas gab es auch noch gar nicht so richtig. Ja, das war alles wirklich immer kurz vor Weihnachten.
Da haben sich die gelangweilt.
Die restlichen Rechner haben sich gelangweilt. So, und weil sie die aber nicht abgeschaltet haben, sondern halt laufen lassen haben, denn es könnte ja sein, dass irgendwas ist und jemand jetzt auf einmal ganz viele Leute ganz schnell was kaufen. Deswegen liefen die halt mehr oder weniger alle mit. Und der großartige Gedanke, das zu Geld zu machen, war halt, naja gut, dann verkaufen wir das, was gerade bei uns übrig ist, halt anderen.
Ja.
Und weil es bei uns sowieso ist, ist das so eine, na, so eine ganz kleine Kosten bis auf die Infrastruktur. Und wir können das, und das war dann dieser Sprung zu dem, was wir heute als Cloud Computing bezeichnen, eben zu sagen, man kann das jetzt hier irgendwie minütlich oder weiß nicht, viertelstündlich mieten. Und praktisch, das ist ja das andere, was viele denken, vor allem viele Programmierer heutzutage, die Cloud ist unendlich groß.
Nee,
Ressourcen gehen nie alle. Das fühlt sich am Anfang auch immer so an, weil man halt immer noch einen Rechner klecken kann und noch einen Rechner und noch einen Terabyte hier und noch einen Terabyte da. Ja. Aber irgendwann ist dann doch zu Ende.
Das ist ja auch so ein Ding, man kann da spezifisch halt sich entweder Rechenleistung kaufen oder Speicher oder also Langzeit-Storage oder kurzfristigen RAM oder was auch immer man gerade mehr braucht und das sich so ein bisschen paketmäßig zusammenstellen, was man eben gerade braucht.
Genau, und da fällt mir direkt der zweite Begriff ein, aber vielleicht willst du noch die Cloud zu Ende.
Naja, also man muss sich halt dann aber auch als Endanwender auch nicht mehr darum kümmern, wo ist das eigentlich Ganze? Wo ist das Ganze? Ne? Also stimmt nicht ganz, aber so im Sinne von, ich will ja eigentlich so ein bisschen auf diesen Begriff, warum nennt man das halt irgendwie Cloud, ja? Kommt ja so ein bisschen auch daher so, ne? Sonst hat man da irgendwie so lustige Grafiken gezeichnet mit und hier und dann da hinten ist das Rechenzentrum und da liegen alle
deine Kabel bis zu dem Rack und dann ist da der Server drin.
Genau. So.
Und ja,
ist halt dann Banane. Genau, und wo dann die Sache mit der Cloud kommt, ist, naja, man, es ist so ein Stück weit egal, sondern es landet dann bei zum Beispiel AWS, ja, also quasi bei Amazon. Und dann da irgendwo da hinten, das muss dich gar nicht interessieren, welcher Server das jetzt genau ist in diesem Rechenzentrum. Ja. Stell dir das einfach so als Wolke vor oder als Blackbox und dann geht da das Kabel in die Wolke und du siehst, musst nicht wissen, was in der Wolke ist.
Ist ja Sache des anderen Unternehmens.
Genau.
Die kümmern sich darum, dass da irgendwo ein Rechner ist, der deine Aufgaben abwickelt und wo du auch alleine drauf bist. Und
genau.
Ob das jetzt noch ein Rechner für sich ist oder so ein Stückchen virtualisiertes Stückchen von dem Rechner.
Solange es sich so verhält wie ein Server.
Wird es schon einer sein.
So. Das war natürlich für viele Startups. Also auch so Sachen wie, mir fällt jetzt gerade komischerweise Tinder als erstes ein, aber so als eine App, die sicherlich mit quasi null Infrastruktur gestartet ist, ja, und dann aber sehr, sehr schnell sehr groß gewachsen ist. Und da würde jemand, der ein eigenes Rechenzentrum betreibt, der könnte nicht so skalieren. Ne? Dann würde man sagen, ich habe jetzt hier als erstes vielleicht, ich habe mal für die Zukunft gebaut und habe schon in einen Rechner-Rack mit, weiß ich nicht, 12 Rechnern drin investiert, damit ich richtig viele User abfackeln kann. Und dann hat man aber exponentielles Wachstum und dann
auf die Plattform holen kann.
Ja, auf die Plattform holen.
Ja. Wobei, also, das sind wir jetzt schon auf zwei verschiedenen Ebenen. Das eine war Infrastruktur und jetzt haben wir schon die Plattform. Also das
ist ja, nein, aber in meinen Dienst integrieren kann, also, weil du hast ein anderes Wort verwendet.
Ja, also es gibt ja dann natürlich auch noch die Softwarearchitektur, wie man das dann macht, dass das alles skaliert. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Aber halt klar, wenn viele Startups haben eben davon profitiert, dass sie exponentiell wachsen konnten, ohne selber sehr, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen vorher.
Ne? Und vor allen Dingen auch das Wissen aufbauen zu müssen.
Genau,
vorher.
Genau.
Weil das Wissen war ja dann bei dem anderen Laden, der betreibt das Rechenzentrum und die Server und ich sage nur noch, ich möchte von euch.
Mit genau.
CPU so, und Speicher und kümmert euch darum, dass das läuft.
Und für die Cloud-Betreiber muss man, also für AWS, für Microsoft, für Google und relativ neu Alibaba, und dann natürlich die ganzen kleinen, ja, also Hetzner und so, das kam ja relativ spät dann erst dazu, dass die sehr ähnliche Modelle gemacht haben.
Ich glaube tatsächlich, dass viele Rechenzentrumsbetreiber und so auch die kleiner mittleren dann irgendwann auch dazu übergegangen sind, das anzubieten.
Ja, genau. Mhm. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, und all die haben daran sich eine goldene Nase verdient, dass sie zwar immer nur ein paar Mark mehr verdient haben pro Recheneinheit, aber wenn dann auf einmal jemand so ohne Sinn und Verstand skaliert, weil halt irgendwie schlechte Software oder was auch immer, dann haben die halt Millionen pro Monat dafür bekommen, wo in einem anderen Kontext einfach irgendwann die User halt eine weiß ich nicht, Out-of-Capacity-Error oder irgendwas bekommen hätten.
500 irgendwas.
No space left on device.
Und ja, Also das, da gibt's schon irgendwie viel, was in dem Kontext mit Cloud Computing irgendwie passiert ist.
Genau, also diese Skalierbarkeit, von die du ja letztendlich gerade beschrieben hast, die ist halt auch ein wesentlicher Teil des Ganzen. Also nicht nur das kann mir so ein bisschen egal sein, also was man ja teilweise so ein bisschen als Location Transparency beschreibt, sondern auch eben dieses, du kannst skalieren. Also du kannst halt von jetzt auf gleich, du kannst halt Infrastruktur hochfahren, dass halt du nicht einen oder zwei oder drei Server hast, sondern halt 10 oder 100. Dann teilweise schon auch ein bisschen gucken, wie du deine Software, deine Anwendung entsprechend baust, damit die das tatsächlich auch abkann. Ja? Aber wenn du da gewisse Grundregeln befolgst, kannst du die halt entsprechend gut auch skalieren. Ja. Ja.
Also hast du ja da auch, ich habe es gerade vor der Nase, so verschiedene Ebenen in dieser Cloud drin. Also einmal kannst du sagen, ich hätte gern 4 CPUs, 16 GB Speicher und Festplattenplatz so und so viel. Das ist dann eher so die Infrastrukturebene, dann so die nächste Ebene oben drüber. Ich hätte bitte gern auch noch darauf, dass sich die andere Firma um das Betriebssystem kümmert, das da läuft und vielleicht auch noch so ein bisschen Anwendungen und Datenbanken und so Zeug. Ja. Und das, was ich jetzt tatsächlich meistens höre, ist Software as a Service. Das heißt, dann nochmal eine Ebene oben drauf. Der rechnet, also die andere Firma kümmert sich nicht nur um CPU und Speicher und Platten, sondern auch noch darum, dass da ein Apache oder ein Nginx, also so ein Softwarepaket draufläuft, dass die Aktualisierungen gemacht werden und dass die Softwarestände immer mitgezogen werden. Also es wird in verschiedenen Stufen immer mehr abgegeben oder halt weniger, je nachdem, wie man es gerade kauft.
Genau.
Und in welchem Paket.
Und im Business, so wie das die Cloud-Hersteller dann an die anderen verkaufen, kommt da dann immer das Wort Serverless mit rein, was im ersten Moment auch total hanebüchen klingt, weil das klingt jetzt so, als wenn da jetzt irgendwie als wäre da gar kein Blech mehr dahinter.
Du kannst alles berechnen, du brauchst gar keinen Server.
Genau, du brauchst gar keine Server mehr.
Du brauchst auch keine Hardware. Kein Computer, keine Hardware, kein nix.
Genau, aber was halt dahinter steckt, ist eben, dass sich ein ganz großes Wort in dem Kontext von Softwareentwicklung ist immer Sizing, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt hier 100 Nutzer habe, die da pro Sekunde draufkommen, dann brauche ich irgendwie so viele Rechner. So, und das will man weghaben, weil dieses Risiko will man nicht bezahlen als Hersteller von Software oder von einer Plattform, ja, so von deinem Webservice. Und deswegen sagt man, ich miete mir einen Endpunkt. Und der hat folgende Eigenschaften. Da kann ich jetzt, keine Ahnung, wenn man sich eine Datenbank vorstellt, da kann ich jetzt was hinschreiben und kann davon lesen. Und ich sage denen aber gar nicht mehr, wie groß das sein soll, wie viele CPUs ich da haben will oder wie viel Storage, sondern ich
möchte so und so viele Anfragen mit so und so viel Volumen pro Zeiteinheit.
Genau, und dann sagst du nur noch, ja, und mach's bitte maximal so teuer. Und das war's. Den Rest macht der Anbieter wieder, die großen Cloud-Hersteller, ja, Amazon, Microsoft, Google, Ali, die machen das dann für einen und man bezahlt halt auf einmal pro Request. Also im Datenbankkontext bezahlt man, wie viel liegt denn in der Datenbank drin? Ist völlig egal, wie groß die Platte ist, die unten drunter hängt, sondern wie viel liegt in der Datenbank drin? Backups machen sie auch noch.
Ja, zahlt man aber auch.
Zahlt man auch. Ja. Und jeden Request zahlt man. Ja, also irgendwie Pillebeträge im Mikrocent-Bereich, aber
es läppert sich
halt zusammen. Und irgendwann könnte man dann auch ausrechnen, huch, jetzt wenn hier alles stabil ist und alles läuft und man weiß, wie viele Nutzer man hat, dann wäre das Betreiben eines Rechenzentrums auf einmal deutlich billiger als das, was man da.
Es ist ja so eine Sache, weil alles, was man irgendwo auslagert, dann muss man ja auch den Gewinn des anderen Unternehmens wieder bezahlen. Ja. Genau. Das ist ja so eine Milchmädchenrechnung.
Genau, aber man, ja, wie so oft man, ach so, und dann der ganz große andere Teil ist, man kauft sich natürlich noch Garantien. Ja. Und also all diese Anbieter versprechen einem 99,9 und dann relativ viele 9 hintendran Verfügbarkeit, was letztendlich irgendwie auf sowas.
Jeden 9 hintendran auch wieder bezahlt?
Ja, genau, man kann natürlich mehr bezahlen. Und das Einzige, was sich aber ändert, ist, dass es teurer wird und die Schadenssumme, die dann zurückbezahlt wird, größer wird. Ja, also
aber da müsst ihr vielleicht die Sache mit den Neunen vielleicht nochmal kurz erklären, was es damit ist.
Genau, also da steht dann irgendwie sowas wie 99,99999% Ausfallsicherheit pro Jahr.
Ja, genau,
oder Verfügbarkeit. Genau. Und wenn man das dann runterrechnet, heißt das, keine Ahnung, sowas wie 2 Stunden pro Jahr könnten ausfallen. Ja, genau. Und wenn das gerissen wird, also wenn dann halt doch 3 Stunden Ausfall war oder 5 Tage, dann kriegt man halt gibt es eine Vertragsstrafe, irgendwas. Die Frage ist halt, wie, also viele rechnen dann damit, ne? Also, und es gibt natürlich auch Unternehmen, die dann sagen, ja, okay, ich mache mein System auf AWS, ich habe eine 99,999% Ausfallsicherheit. Deswegen sage ich jetzt meinen Kunden, meine Plattform hat auch eine Verfügbarkeit von 99,999 und nimmt vielleicht eine 9 weg für alle Fälle.
Noch mal kurz wegen diesen ganzen 9, ich habe jetzt gerade mal nebenher gerechnet, das Jahr hat 8760 Stunden. Das heißt, 99,9 wären 87 Stunden
das
Ausfall.
Das wäre ziemlich schlecht, ja. 99,9
wäre sehr schlecht. Das Moment, ich glaube, du hast dich leicht verrechnet.
Habe ich mich verrechnet?
Kann es sein? Ich glaube, es sind nur 8,7 Stunden, wenn du eine 0,9 hast.
Es ist immer noch relativ schlecht. Genau. Also, aber häufig ist es jetzt nicht so.
Also es kommt halt darauf an, wie verfügbar muss der Dienst sein, wenn den man da irgendwie anbietet, so ein Online-Dienst. Ja, wenn man so ein Online-Shop ist wie Amazon oder Otto oder Elektronik-Shops, die natürlich rund um die Uhr erreichbar sein wollen, idealerweise. Ja, da kann so 8 Stunden im Jahr, gerade wenn es zur falschen Zeit ist,
kann das schon mal sehr weh tun. Weihnachten Amazon einen Tag lang ausfallen.
Ja.
Also 8 Stunden, so einen Arbeitstag.
Ja. Genau. Und zum Beispiel
99,9 habe ich nicht.
Genau. Und zum Beispiel 99,999, also insgesamt so 5 Neunen, 3 davon hinterm Komma, da wären wir dann nur noch bei 5 Minuten und Apple-Stückchen, die das pro Jahr dann ausfallen dürfte, dieser Dienst.
Das kommt aber ganz schnell mal so zusammen. Also irgendwie Server mal aktualisiert, bumps, kurz runter und wieder hochfahren, bist du schon dabei.
Ja.
Genau. Tja, so, und das ist die eine.
Da ist dann, glaube ich, High Availability wieder so ein Stichwort, wo dann wirklich im Hintergrund mehrere Server nebeneinander laufen und durch Mechanismen zugesehen wird, dass bevor der eine runterfährt, eine andere übernommen hat und so.
Pods und so.
Genau, und da gibt's super viele Sachen. Das Schöne ist ja, dass die Open Source Community häufig gut nachzieht und solche, also entweder alternative Projekte oder teilweise die Projekte, die dann auch bei den großen Herstellern verwendet werden oder die Software, die da unten drunter läuft, die ist dann häufig auch wieder dafür verfügbar, dass man das auch selber betreiben kann. Mhm. Ja, also es steht vielen nichts im Wege, selber seine 3 Raspberries mit einer Cloud auszustatten und dann genau die gleichen Endpunkte zu bekommen. Denn und da kommen wir jetzt vielleicht zu den anderen Fallen.
Haben wir nicht vor einer Weile auch schon mal über Proxmox zum Beispiel gesprochen?
Ich glaube, wir hatten schon mal Proxmox, ja.
Ja.
Gut,
aber es gibt anderes.
Was dann jetzt dazu kommen, sind natürlich die 2 Sachen. Einmal, dass man, und dass man, auch das machen diese Hersteller ganz bewusst, eben irgendwelche Endpunkte hat, mit denen man dann programmiert, die man als Basisfunktionalität für die eigenen Systeme benutzt. Also ein ganz großes Ding ist S3 von Amazon, was viele Leute wegen geringer Kosten für relativ viel Speicher benutzen, um halt, keine Ahnung, ich bin mir da bei Bilder, die selten geladen werden oder so, die packe ich halt in S3. Und da liegen die dann sehr, sehr günstig und man bezahlt im Wesentlichen dafür, dass man sie transferiert. Das ist alles, also wie gesagt, solange es wenig Daten sind, ist das lächerlich klein, die Kosten, die da entstehen.
Beziffer mal, was ist in deinen Augen wenig Daten? Was ist wenig Daten?
Ach, ich weiß nicht, also wenn du jetzt irgendwie deinen Dienst mit 1 Terabyte oder so betreibst, das ist schon billiger, als jetzt eine Festplatte an eine Raspberry zu hängen und da einen Monat lang zu betreiben. Aber natürlich rechnet sich's dann halt hoch, wenn viel Zugriff drauf ist oder so. So, aber der andere Effekt, den das hat, ist halt S3 hat eine API. Also wenn man seine Daten, wenn ein Softwarehersteller oder ein Plattformhersteller, ein Webservicehersteller, keine Ahnung, seine Bilder in S3 speichern will, dann muss er dazu eben die Schnittstelle benutzen, die Amazon vorgegeben hat. Das ist mittlerweile standardisiert und wurde von anderen nachgebaut sozusagen. Mhm. Also standardisiert nicht, aber es ist so ein Quasi-Standard. Mhm. Aber zu der Zeit, als das entstanden ist, war das eben so, wenn man einmal angefangen hat, sein Produkt drauf zu bauen, dass das eben Daten in S3 speichert, dann kam man da nicht mehr weg. Dann hätte man das ganze Produkt umschreiben müssen, um jetzt doch auf der Platte, auf seinem Raspberry was zu schreiben. Ja. Man erzeugt also genau diesen Login-Effekt. Also man kommt nicht mehr weg von dieser Cloud. Ja.
Ist für den Betreiber doch super.
Das ist für, genau, das ist für die super. So, und dann genau, so, das ist die eine Geschichte. Das hat sich mittlerweile ein bisschen gegeben, weil eben viele von diesen Schnittstellen zu Quasi-Standards geworden sind und man eben jetzt auch bei Hetzner einen S3-Endpunkt kriegen kann, auch wenn der dann gar nicht bei Amazon liegt. Und Und man kann auch Software selber auf seinem Raspberry installieren, der wiederum so ein S3-Interface zur Verfügung stellt. Also das geht alles.
Ja, wobei es gibt auch noch NFS und sonstige Dinge.
Ruck heißt das übrigens. Da kann man quasi auf sein NFS so einen Object Store draufsetzen. Ruck, wie der Turm im Schach. So, und das ist das eine. Und das andere, was man jetzt immer wieder liest und immer wieder bei den Fachmedien, ist natürlich Security. Also die Frage, ja, Moment, früher war es euch total wichtig, dass niemand auf eure Kronjuwelendaten, Kundendaten etc. Schauen kann. Und heute ladet ihr die freiwillig bei anderen hoch.
Früher habt ihr Angst vor Wanzen gehabt, heute bestellt die Wanze eure Pizza.
So ist es. Und genau, und da liegt eigentlich, da liegt jetzt das größte Risiko für die meisten Anbieter heutzutage. Und da versuchen natürlich die großen Tech-Unternehmen irgendwie gegenzuwirken, aber halt mit ganz viel Schlangenöl im Wesentlichen, weil es immer darum geht, dass man das irgendwo verschlüsselt. Ja, weil letztendlich liegt es halt immer auf den Festplatten vom Cloud-Anbieter und ist da mit einem Schlüssel verschlüsselt, der in vielen, vielen Fällen dem Cloud-Anbieter selber bekannt ist.
Ja, aber wenn es dann noch in Deutschland liegt, dann sind wir doch in einer souveränen Cloud.
In einer rosa Cloud.
In einer rosa, ja, die muss nicht rosa sein, aber dann sind wir doch in einer souveränen Cloud. Da gibt es ja auch entsprechende Marketingbegriffe, gerade jetzt auch, also spätestens seit, also ein ganz großes Thema bei diesem ganzen Cloud und wo speichern wir Dinge, ist natürlich dieses Ganze, dass zum Beispiel Amazon und Google und auch Microsoft sind natürlich alles amerikanisch Unternehmen, die grundsätzlich natürlich auch der amerikanischen Gesetzgebung und dementsprechend auch potenziell den amerikanischen Geheimdiensten unterworfen sind. Ja, und gerade auch was zum Beispiel mögliche Geschäftsgeheimnisse anbelangt. Dann gab es dann zwar sowas wie Privacy Shield als Abkommen zwischen der EU und den USA, oder gibt es glaube ich immer noch. Davor, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt, gab es davor noch ein anderes Abkommen, das quasi sicherstellen soll.
Prism.
Nein.
Er hat die Tüte aufgemacht. Oh nein.
Okay, nein, wir machen Max Schrems wieder zu.
Nein, Prism war jetzt kein Abkommen, das verhindern sollte.
Nein, das hat andere Informationen übertragen.
Genau, aber Safe Harbor war, glaube ich, tatsächlich das richtige Stichwort, was ich da jetzt gerade auf deinem Bildschirm aufblitzen sah. Genau, Safe Harbor, beziehungsweise dann Privacy Shield, wo man sich dann so ein bisschen so der Illusion begab, dass man doch juristisch sagen kann, mach da mal keine bösen Dinge, oder wenn, dann müsst ihr den Leuten das Bescheid sagen, quasi so. Aber generell hast du halt immer das Problem, das sind amerikanische Unternehmen, wo potenziell, wenn der Geheimdienst mal anklopft oder ein Gericht sagt, hier, ihr müsst da Dinge rausrücken, das dann vielleicht sein könnte. Und spätestens seit der Datenschutzgrundverordnung gab es ja dann nochmal einen großen Aufschrei. Dürfen wir denn überhaupt die Daten teilen, gerade wenn es noch irgendwelche personenbezogenen Daten sind? Und das sorgt dann dafür, dass es Bestrebungen gibt, dass doch irgendwie in Deutschland zu halten, irgendwie auch zu verschlüsseln, solche Sachen. Und aber selbst da muss man natürlich immer so ein bisschen gucken, wie viel ist davon Marketing?
Wer hat den Schlüssel?
Vor wem schützt man sich, ist ganz häufig die Frage.
Ja.
Also es gibt ja, was immer ganz häufig irgendwie besprochen wird, ist, wie die Daten, Data in Rest, also wie werden die Daten verschlüsselt, wenn sie auf der Platte liegen? Das sind aber häufig Angriffsszenarien, die nur, wo eigentlich nur davor geschützt wird, dass irgendjemand ins Rechenzentrum reinläuft und die Platte mitnimmt, aus dem Rechner zieht.
Was ja auch vorkommt.
Was vorkommt, aber ja, halt jetzt, weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, dass jemand ins Amazon-Rechenzentrum reinläuft und genau die Platte zieht, auf der deine Daten liegen. Aber es muss man auch bedenken, aber man muss eben gleichzeitig bedenken, dass man sich, wenn man sich damit beschäftigt, vielleicht die offensichtlichen Probleme übersieht, nämlich dass halt Amazon selber im Fall von AWS Zugriff auf die Daten hat. Oh, nicht immer, aber da muss man sich halt Gedanken machen. So, übrigens, das ist für viele Unternehmen ist das tatsächlich auch wirklich wichtig, das hört man relativ selten, aber Walmart beispielsweise macht in allen Verträgen, die sie mit Softwareherstellern abschließen, stellen die sicher, dass kein AWS-Dienst dran vorkommt. Ne? Walmart will natürlich nicht, dass die Daten bei Amazon liegen oder dass Amazon irgendeinen Pfennig dafür kriegt, von dem, was Walmart hier ab.
Weil die natürlich auch Einzelhandel ja auch letztendlich irgendwo sind und dementsprechend Mitbewerber. Ja.
Ja, das macht Sinn, ja.
Ja. Aber ich sag mal so, mit der ganzen Flexibilität, gerade was jetzt so irgendwie Daten und sowas anbelangt, mit der ganzen Flexibilität und Skalierbarkeit, die wir vorhin besprochen haben, man tritt sich ja durchaus auch insofern neue Sachen ein. Man muss ja auch sowas wie Benutzerrollen und Rechte muss man ja auch irgendwie einstellen. Ja, und man hat dann plötzlich nicht mehr immer unbedingt den einen Admin, der das irgendwie alles kann. Und braucht man ja auch gar nicht mehr, ist ja alles Cloud. Stimmt so natürlich jetzt auch nicht. Man braucht da schon auch Leute, die sich irgendwie mit diesen Cloud-Technologien auskennen und welche Schnittstelle brauche ich da jetzt? Was muss ich da hier einstellen? Aber es kommt häufiger mal vor, dass dann Dienste plötzlich unfreiwillig offen konfiguriert werden, dass da vielleicht mal so eine MongoDB oder irgendeine andere Datenbank oder so ein S3-Bucket oder, ne, oder ein Bucket, wie auch immer sie dann in den anderen Clouds heißen, dass die dann so leicht zu offen sind. Weil erst funktionieren Dinge nicht, irgendjemand fummelt rum an der Konfiguration, damit man dann irgendwie Dinge miteinander verbinden kann, irgendwelche Dienste. Und dann liegt da aber leider so ein ungeschützter Bucket rum mit ganz wichtigen...
Funktioniert doch super, ich kann doch als Entwickler super drauf zugreifen.
Ja, ja.
Also genau, da liegt ja der Hund begraben. Ne? Früher hat sich halt der Entwickler, die Entwicklerin einfach an den Rechner gesetzt, auf dem die Daten gespeichert sind und hat, also nicht immer so, aber konnte so sein, ja, dass man einfach direkt geschaut hat und nicht von außen Zugriff gebraucht hat. Heute kommt
und es gab auch jemand und es gab auch im Zweifel einen Admin, der das so abgeriegelt hat, dass man da nichts anderes machen kann.
Genau, aber heute ist es eben so, wenn du dir Daten anschauen willst von deinem System, was du auf Basis von AWS, Microsoft oder Google Diensten gebaut hast, dann musst du ja dir selber Zugriffsrechte darauf erteilen. Und du selber, wenn du da sitzt und drauf zugreifst, hockst aber auch nur an irgendeinem Rechner, der irgendwo steht. Und jeder andere, der halt an einem Rechner hockt, nicht weiter entfernt ist, kommt genauso gut ran, solange, wenn du irgendwas falsch machst bei der
Konfiguration. Also es erfordert schon so ein bisschen Aufmerksamkeit in Rechtemanagement, in gucken, welcher Datenstrom soll von wo nach wo, warum, mit welchen Rechten.
Und was passiert eigentlich, wenn ich als nicht angemeldeter da versuche, drauf zuzugreifen? Ja.
Dann möchte ich den möglichst nicht sehen.
Solche Sachen. Ja. Genau. Ja.
Wir haben heute ganz viel über Cloud Computing geredet.
Ja.
Wenn ihr dazu Fragen habt, erreicht ihr uns auf Mastodon, einem dezentralen Dienst. Ja. bei @ccp@chaos.social oder per E-Mail, ein Dienst, der auch hier auf einem Rechner. Oh.
Die laufen nicht in der Cloud.
Wir haben noch rechtes Blech irgendwo stehen, ne?
Ja.
auf radio@ccc-p.org. Und ansonsten hören wir uns in einem Monat wieder, ein bisschen früher, im September, am zweiten Montag von 21 bis 22 Uhr auf 90,7 MHz UKW in Potsdam oder 88,4 in Berlin oder auf DAB Plus auf dem Sender FR-BB und 24-3.
Und falls es Menschen gibt, die zufälligerweise auf dem Chaos Communication Camp sich befinden, dann treffen wir uns eventuell.
Hört man uns auch.
Da hört man uns auch, sogar mit Gesicht und trifft uns
auf den Chunk.
Auf dem Chunk oder am Badesee oder am Laptop irgendwo in Mildenberg.
Mhm. Ja. Bis dahin. Und jetzt haben wir nochmal Creative Commons Musik. Diesmal von, schwierig, Toussaint Morrison wahrscheinlich, klingt so. Der Titel Get Popular, eine Creative Commons License aus dem Free Music Archive. So what are you? They asked with little to no tact as if they deserve a reply. Man, I couldn't abide. I had to step to interject and said, look, personally, whatever we are doesn't need to be defined until the next census 2020. Being racially ambiguous felt like a game show sitting down for lunch at a table with kids that look most like you while your white friends was like, man, you didn't come through. The feeling ain't appealing, but it gets better with time and soon enough it's in your heart is in the latest sense of pride. Black and brown people on and off the block identify, come on, let's rock. You're good in helping hear you over there as you like a crying, this ain't fair. Well baby, don't you knock it, this school ain't ever the problem, but I just happen to have the cure. You heard the other girls hang on your head, yeah. You went and brought a straightener. Well let me break it down, this doesn't need be straightened out, these other girls are wishing they could guess. Let's get happy love.
jacket, hoodie underneath, looking like the love child of Storm and Wolverine. Between classes, your stress bunk with flair, but tell me why you always had the curls in your hair. High school's a jungle, I'm barely surviving. In the cafeteria, there's nowhere to hide it. Sit by your lonesome and cling to a crew. Out of all the seats, I picked the one next to you. Pinky swear that's a promise. I know what it feels like to be a work in progress. When it came to black hair, your mom was a novice. Did a research about all the right products. Problem solving nonetheless, a problem being a novelty's become oddly common. You wonder why they put us in a pigeonhole? Cause they're afraid of what they don't know. Oh. They held a class in AP history. Said words that they are.